An diesem Abend war Julian endlich aus dem Haus gegangen, um Penelopes Spur zu finden. Während ihm Julian die Ereignisse nach seiner Ankunft in Barcelona schilderte, kam Miquel nicht auf die Idee, auf den Kellner zu achten, der zum Telefon ging und mit dem Rücken zu ihnen hineinflüsterte und danach immer wieder zur Tür schielte, während er allzu eifrig die Gläser reinigte in einem Lokal, in dem sich überall Schmutzschichten breitmachten. Er kam nicht auf den Gedanken, dass Fumero auch in diesem Café gewesen war, in Dutzenden von Cafés wie diesem, einen Steinwurf vom Aldaya-Haus entfernt, und dass, sobald Karak seinen Fuß in eines von ihnen setzen würde, der Anruf in Sekundenschnelle erfolgen würde. Als das Polizeiauto vor dem Café hielt und der Kellner sich in die Küche zurückzog, spürte Miquel die gelassene Ruhe des Verhängnisses. Karak las seinen Blick. Beide wandten sich gleichzeitig um und sahen die geisterhafte Erscheinung von drei grauen Mänteln hinter den Fenstern flattern, drei Gesichter an die Scheibe hauchen. Keiner von ihnen war Fumero. Er hatte die Aasgeier vorgeschickt.
»Lass uns verschwinden, Julian.«
»Wir können nirgends hin«, sagte Karak so ruhig, dass ihn sein Freund alarmiert anschaute. Da sah er den Revolver in Julians Hand und die Entschlossenheit in seinem Blick. Die Klingel der Eingangstür schnitt ins Gemurmel des Radios. Miquel riss Karak die Pistole aus der Hand und blickte ihn fest an.
»Gib mir deine Papiere, Julian.«
Die drei Polizisten setzten sich scheinbar gleichgültig an die Theke. Einer von ihnen behielt sie im Augenwinkel, die anderen beiden tasteten das Innere ihrer Mäntel ab.
»Die Papiere, Julian, jetzt gleich!«
Karak schüttelte schweigend den Kopf.
»Mir bleibt noch ein, mit Glück 2 Monate. Einer von uns beiden muss hier raus, Julian. Du hast mehr Chancen als ich. Ich weiß nicht, ob du Penelope finden wirst, aber Nuria wartet auf dich.«
»Nuria ist deine Frau.«
»Erinnere dich an unser Abkommen. Wenn ich sterbe, wird alles, was mein ist, dir gehören.«
»Außer den Träumen.« Zum letzten Mal lächelten sie sich an. Julian schob ihm rasch seinen Pass zu. Miquel steckte ihn zu dem Exemplar von »Der Schatten des Windes«, das er im Mantel mittrug, seit dem Tag, an dem er es erhalten hatte.
»Auf bald«, murmelte Julian. »Es eilt nicht. Ich werde warten.«
Miquel stand vom Tisch auf und ging auf die Polizisten zu, die noch miteinander flüsterten. Als sie den Revolver in seiner rechten Hand erblickten, war Miquel nur noch knapp 3 Meter von ihnen entfernt. Einer von den dreien wollte noch aufschreien, aber der erste Schuss zerschmetterte ihm den Unterkiefer. Sein Körper sackte träge zusammen. Die beiden anderen Polizisten zogen ihre Waffen. Der zweite Schuss ging in den Bauch dessen, der älter aussah. Für den dritten Schuss blieb Miquel keine Zeit mehr. Der letzte Polizist hatte ihm die Pistole an die Rippen gesetzt, über dem Herzen. Miquel sah den panikerfüllten Blick des anderen.
»Ganz ruhig, du Schweinehund, oder ich blass dich um.«
Miquel lächelte und hob langsam den Revolver zum Gesicht des Polizisten. Der war höchstens 25 und seine Lippen bebten.
»Richte Fumero einen schönen Gruß von Karak aus, dass ich mich noch immer an sein Matrosengewändchen erinnere.«
Er spürte keinen Schmerz. Der Schuss warf ihn gegen die Glastür. Als er sie durchschlug, sah er eben noch Julian die Straße hinunterlaufen. Er war 36 Jahre alt. Älter, als er zu werden gehofft hatte. Nachdem Julian in dieser Nacht in der Dunkelheit verschwunden war, fuhr auf einen Anruf des Mannes hin, der Miquel erschossen hatte, ein Lieferwagen ohne Kennzeichen vor. Nie bekam ich den Namen dieses Polizisten heraus und ich glaube, auch er wusste nicht, wen er da umgebracht hatte. 2 Männer luden die beiden toten Polizisten ein und legten dem Kellner des Cafés nahe, zu vergessen, was geschehen war, wenn er nicht ernsthafte Probleme wolle. 12 Stunden später, damit sein Tod nicht mit dem der beiden Polizisten in Zusammenhang gebracht werden konnte, wurde Miquels Leiche in eine Gasse des Raval geworfen. Als er schließlich ins Leichenhaus kam, war er schon 2 Tage tot. Bei seinem Weggang hatte Miquel seine ganzen Ausweispapiere zu Hause gelassen. Alles, was die Beamten des Leichenhauses fanden, waren ein von Blut verschmierter Pass auf den Namen von Julian Karak und ein wunderbarerweise heil gebliebenes Exemplar von »Der Schatten des Windes«. Daraus schloss die Polizei, der Tote sei Karak. Als Adresse nannte der Pass noch die Wohnung der Fortunis in der Ronda de San Antonio. Mittlerweile war die Nachricht zu Fumero gelangt, der ins Leichenhaus kam, um sich von Julian zu verabschieden. Dort traf er auf den Hutmacher, den die Polizei geholt hatte, um die Leiche identifizieren zu lassen. Señor Fortuny, der Julian seit 2 Tagen nicht mehr gesehen hatte, befürchtete das Schlimmste. Als er die Leiche des Mannes sah, der eine knappe Woche zuvor bei ihm angeklopft und sich nach Julian erkundigt hatte und den er für einen Schergen Fumeros gehalten hatte, schrie er auf und ging. In dieser Reaktion sah die Polizei ein Eingeständnis, dass er den Toten erkannt hatte. Fumero, der der Szene beigewohnt hatte, trat zur Leiche und studierte sie schweigend. Seit 17 Jahren hatte er Julian Cardax nicht mehr gesehen. Als er Miquel Moliner erkannte, lächelte er bloß, unterschrieb das gerichtsmedizinische Formular zur Bestätigung, dass es sich um Julian Cardax Leiche handle und ordnete ihre unverzügliche Überführung in ein Massengrab auf dem Montjuic an. Lange Zeit fragte ich mich, warum Fumero so etwas tun sollte. Aber das entsprach genau seiner Logik. Dadurch, dass Miquel als Julian gestorben war, hatte er Fumero unfreiwillig ein perfektes Alibi geliefert. Von diesem Moment an existierte Julian Cardax nicht mehr. Jetzt existierte keine Verbindung mehr zwischen Fumero und diesem Mann, den er früher oder später zu finden und umzubringen hoffte.